Auch in dem zum Ende gehenden Jahres haben wir Grund, uns zu freuen und fröhlich zu sein. Auch wenn wir oftmals in unserem eigenen Leben das Gegenteil erfahren. Wir spüren, dass wir nicht sind, was wir sein sollen. Wir spüren, dass wir nicht das tun, was wir tun wollen. Davon handelt der heutige Predigttext und der Apostel Paulus sagt unumwunden, wie es ihm ergangen ist und worunter er litt, aber welches Vertrauen er in den lebendigen Gott setzte, um über diesen Zustand hinwegzukommen und sich zu freuen und fröhlich zu sein. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25a. Wer kann vor Gott bestehen? Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Eine Darstellung des Apostels Paulus, der ja im Dienste des lebendigen Gottes stand, den Auftrag durch Jesus Christus bekommen hat, das frohmachende Evangelium unter die Nationen zu tragen, der aber dennoch zugeben musste, dass der Kampf mit der Sünde noch nicht aufgehört hat. Das Gute, was er wollte, konnte er nicht immer umsetzen. Er verspürte, dass da ein Gesetz in seinem Fleisch ist, was gegen den Willen Gottes streitet. Und ich denke, er sagte da nichts Neues, was wir nicht auch schon kennen. Wie oft haben wir uns vorgenommen, dies oder jenes zu tun, dem Nächsten freundlich zu begegnen. Nun stand er vor uns und wir hatten keine Vollmacht mehr. Es kam in uns eine Ablehnung auf, weil wir vielleicht erinnert worden sind an das, was der andere mal falsch gemacht hat. Das Gute, was wir eigentlich wollten, taten wir nicht. Das Böse, was wir nicht wollten, kam in uns immer wieder hoch. Am Ende des Kirchenjahres, auch des Kalenderjahres, werden wir daran erinnert, intendieren zum Ewigkeitssonntag, dass wir einst vor dem Angesicht Gottes stehen müssen. Und die Frage bewegt uns, und oft in den zwischenmenschlichen Gesprächen kommt das auch hervor, kann ich vor Gott bestehen? Denn ich merke, an mir ist so viel Schlechtes und kommt so viel Schlechtes heraus, was mich doch eigentlich von Gott trennen möchte. Kann ich vor Gott bestehen? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem todverfallenen Leib? Alle Menschen, und das ist uns ja auch bewusst, nicht nur in der dunkler werdenden Jahreszeit, nicht nur angesichts der Katastrophen, die wir immer wieder erleben, von denen wir hören, wie zum Beispiel in den USA, sondern wir wissen, dass wir sterben müssen. Wir wissen, dass unser Leben hier nicht endlos ist. In Pankow habe ich gelesen, eine Frau ist jetzt 105 Jahre alt geworden. Wunderbar hohes Alter. Aber auch sie wird eines Tages sterben müssen. Und das wissen wir, dass wir nur auf Durchgang sind in dieser Welt. Gott hat es durch die Psalmisten auch immer wieder angetönt. Sie durften durch seinen Geist weissagen, wie zum Beispiel im Psalm 139, dass alle Tage bereits aufgeschrieben sind in seinem Buch, in Gottes Buch. Du lebst nicht einen Tag länger, als es dort in dem Buch steht. Du wirst den Tag auch nicht verkürzen. Gott hat deine Lebensspanne schon berechnet und festgelegt. Du musst eines Tages davon. Darum heißt es auch im Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht nicht in meinen Händen, sondern in seinen Händen. Das wissen wir. Manche fürchten sich auch davor, dass sie abberufen werden. Mit zunehmendem Alter kommt ja dieser Tag immer näher. Aber kann ich dann vor Gott bestehen? Im Psalm 39 heißt es wiederum auch, Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehre mich. Was soll ich denn lernen? Was soll mir mitgeteilt werden, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, weil ich noch so vieles Negative in mir und um mich herum verspüre? Lehre mich, auf deine Gnade zu schauen. Lehre mich, auf die Erlösung zu schauen, die du gewirkt hast in Jesus Christus für mich. Die Propheten und die Glaubensväter bekannten auch, dass sie wussten, hier keine bleibende Stadt zu haben, sondern die zukünftige beim Herrn. Sie sind nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Ja, wir müssen unserem Gott begegnen. Entweder ist er unser Retter oder Richter. Eine Tatsache war auch immer bekannt unter den Psalmsängern, unter denen, die auf Gottes Stimme hörten, dass sie in sich gesehen alle Sünder sind. Dass sie in Wahrheit ja vor Gott nicht bestehen können. Und das Seufzen des Paulus hier in diesem Text verstehen wir, wenn er auf sich blickte. So wie ich bin, kann ich nicht bestehen. Alle sind Sünder. Wir müssen aber vorbereitet sein, so sagten sich alle Glaubenshelden auch, auf diesen Tag der Begegnung mit unserem Heiland, mit unserem Herrn, mit unserem Gott. Ähnlich wie die Vorbereitung, wenn wir Besuch einladen oder wenn wir einen hohen Gast einladen, von dem wir vielleicht eine gewisse Zuwendung erwarten, von dem wir vielleicht auch die Eröffnung einer neuen Lebensperspektive erwarten. Wenn wir so einen Gast einladen, bereiten wir alles aufs Peinlichste genau vor. Wir ziehen uns die schönsten Kleider an. Ganz im Gegenteil zu den altbekannten Freunden. Da kommt man salopp daher, die kennt man ja schon. Auf die kann man sich vielleicht verlassen, aber da kommt ein besonderer Gast. Da ziehe ich mich besonders an. Ich möchte Eindruck schinden. Ich möchte angenehm wirken. Ich möchte kein falsches Wort sagen. Ich möchte keine falsche Tat haben. Alles wird genau durchdacht. Es soll nichts schief gehen, wenn ich dem Gast gegenüberstehe. Darum spricht der Apostel Paulus auch hier von dem Klugsein in dem Text. Wir wollen klug sein, denn wir müssen dem Schöpfer begegnen. Er ist der, der das ewige Leben schenkt, und wir wollen es doch einnehmen. Paulus, ein Israeli aus dem Stamm Benjamin, er hatte sich ja ausprobiert in seinen guten Werken, zur Vorbereitung, Gott begegnen zu können. Er konnte von sich sagen, im Philipperbrief Kapitel 3, dass er ein wirklich echter, gläubiger Jude ist. Er hat die Gebote alle gehalten, nach dem Gesetz war er unsträflich, so sagt er. Alles, was er in seiner Macht hatte, tat er auch. Aber genügt es? Später schreibt er hier im Römerbrief, ich elender Mensch. Es hat doch nicht genügt, was ich an Vorbereitung traf. Ich weiß nun, dass in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Liebe Geschwister und Freunde, auch das soll uns doch neu bewusst sein. Es soll uns aber nicht bewusst werden zum Verzagen, zur Resignation, sondern zur Akzeptanz. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Der äußere Mensch wird abgelegt, der innere bleibt. Gott in Jesus Christus hat uns erneuert zum ewigen Leben. Und doch tragen wir noch die Spuren der Sünde an uns herum. Paulus erkannte, was Gott schon längst durch David bezeugt hat im Psalm 14. Es ist doch keiner da, der gerecht ist. Es ist keiner ohne Sünde. Mach dir nichts vor. Du selbst in dir bist nicht gerecht. Du selbst in dir bist nicht ohne Sünde. Du selbst in dir wärst ein Verworfener vor Gottes Angesicht, wenn er nicht zur Hilfe gekommen wäre. Sünde macht auch Elend. Paulus hat nicht nur ausgerufen, ich elender Mensch, sondern er meinte das, dass die Sünde ihn elend macht, wenn er ihr ausgeliefert ist. Wenn er diesem alten Menschen ausgeliefert ist und bleibt, wird man elend. Ich will nicht lügen und lüge. Ich will nicht Ehe brechen und tue es. Ich elender Mensch, das kann mich doch nie froh machen. Sünde macht elend. Und viele Menschen möchten aus diesem Elend herauskommen, indem sie sich selbst verbessern wollen. Durch okkulte Praktiken manchmal. Durch Yoga, autogenes Training, man muss sich verbessern, man muss ein anständiger Mensch werden. Man bleibt ein elender Mensch, weil man den Leib des Todes mit sich herumträgt. Sündenbefreiung kann nur durch Gott in Jesus Christus geschehen. Auch Hiob klagte einst und sagt, der Mensch vom Weib geboren lebt ja nur kurze Zeit und was ist in ihm? Er ist voller Unruhe, voller Unruhe. Das ist der natürliche Mensch. Das ist die Bezeichnung für unseren äußeren Menschen. Der kommt nie zur Ruhe, der hat immer Furcht, der hat immer Angst. Der tut immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Das Gesetz der Sünde wohnt in ihm. Jeder Lebenseifer, das zu ändern, bringt nur noch größere Not. Im Psalm 90 heißt es auch darum, die Jahre des Menschen gehen schnell dahin. Und wenn es etwas gab, was man zu beobachten hatte, dann war es voller Mühe, voller Arbeit, vergebliche Mühe. Das äußere Leben ist geplagt von Sorge, Pein und Unruhe. Aber wo liegt denn nun die Hoffnung? Die Hoffnung, dass das Tun des Menschen, des Gläubigen, sinnvoll ist in dieser Zeit. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Wir kommen ja von dem Reformationstag her und dürfen uns auch mal sagen, was Martin Luther in der neuen Erkenntnis der Reformation auch hervorbrachte über die wirkliche Freiheit eines Christenmenschen. Wo liegt seine Freiheit? Liegt sie in diesem sündigen alten Menschen, dass er ihn ignorieren kann, dass er ihn besiegen kann, dass er ihn verändern kann, dass er gut wird? Oder wo liegt seine Freiheit? Er schreibt unter anderem darüber: Wir müssen daran denken, dass ein jeder Christ zweierlei Naturen an sich hat, eine geistliche und eine leibliche. Im Blick auf die Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt. Im Blick auf das Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Um dieses Unterschiedes willen sind manche Aussagen in der Schrift augenscheinlich widersprüchlich. Tue das Gute und du kannst es nicht. Lebe im Guten durch den Glauben und du wirst es erfahren. Und er schreibt weiter darüber: Hier ist offenbar, dass kein äußerliches Ding, keine äußere Sache den Menschen frei und gerecht machen kann, wie immer es auch heißen mag, was du auch anstellst. Du wirst nicht los vom Gesetz der Sünde in deinem Fleisch. Du kannst dich nicht verbessern, das hatte er deutlich erkannt. Denn sein Rechtsein und seine Freiheit und umgekehrt auch sein Bössein und seine Gefangenschaft sind nicht von leiblicher und äußerlicher Art. Was hilft es der Seele, wenn der Leib ungefangen, frisch und gesund ist, isst, trinkt, lebt, wie er will? Umgekehrt, was schadet der Seele, wenn der Leib gefangen, krank, matt und Hunger, Durst leidet, wie er es nicht gerne wollte? Von diesen Dingen reicht keines bis an die Seele, um sie zu befreien oder zu fangen, gerecht oder böse zu machen. Ebenso hilft es der Seele nicht, wenn der Leib heilige Kleider anlegt, wie es die Priester und Geistlichen tun, auch nichts, wenn er in die Kirchen und an heiligen Stätten weilt, auch nichts, wenn er mit heiligen Dingen umgeht, auch nichts, wenn er leiblich betet, fastet, Wallfahrten macht und alle guten Werke tut, die je einmal mit und in dem Leibe getan werden können. Es muss alles noch etwas anderes sein, wenn es der Seele Rechtschaffenheit und Freiheit bringen soll. Nichts, keine äußere Übung kann den Menschen lösen von dem Leib der Sünde. Und noch ein drittes, was er hinzufügt, er hat vieles darüber geschrieben. Allein der Glaube an Gottes Wort gibt der Seele Freiheit. Es hat die Seele nichts anderes, weder im Himmel noch auf Erden, worin sie lebt und gerecht, frei und Christ ist, als das Evangelium, das Wort Gottes von Christus gepredigt. Denn er sagt selbst: Ich bin das Leben und die Auferstehung und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe mich gefreut, das auch wiederum gelesen zu haben, wie klar und deutlich auch Martin Luther und alle Glaubensväter, die im Wort forschten, das gesehen haben: Christen, der Mensch hat zwei Naturen. Wir können die alte Natur nicht verändern, aber wir können uns der neuen Natur zuwenden, im Glauben an Jesus Christus und uns darin freuen. Wir hörten ja eingangs den Psalm 100, dass wir jauchzen und uns freuen sollen an dem, was Gott für uns getan hat. Die Beschäftigung mit dem alten Menschen, ihn zu reformieren, ist eine vergebliche Beschäftigung. Sie macht uns nur traurig. Keiner kann sich selbst erlösen. Sünde ist wie Pech und klebt dem Menschen an. Niemand kann ihr entrinnen. Niemand kann sie verändern. Täglich wird ja in der ganzen Welt gesündigt. Lüge ist an der Tagesordnung, Hass, Mord, Diebstahl, Neid, Unzufriedenheit, Ehebruch, Saufen, Fressen, Feiern, vieles andere mehr, Unglaube. Das findet jeden Tag statt, das kann nie eingedämmt werden. Man sucht Frieden und findet ihn einfach nicht. Merken wir, wie vergeblich diese Arbeit ist? Im Psalm 49 lesen wir auch noch ein Wort darüber. Gott hat uns ja alles geoffenbart, so dass wir uns anschicken, ihm allein zu glauben und zu vertrauen und nicht auf uns selbst zu bauen. Psalm 49, Vers 2. Hört zu, alle Völker, merkt auf, alle, die ihr in dieser Zeit lebt, einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einen Spruch meinem Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Und ab Vers 8 kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Nein, er wird sehen. Auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut andern lassen. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für, und doch halten sie große Ehre auf Erden. Und der Psalmist darf dann weiter sagen, das ist aber nicht das Ende. In Vers 16 steht, aber Gott wird mich erlösen. Das ist das Geheimnis. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Der Leib ist totgeweiht. Das Gesetz der Sünde ist darin. Ich will das Gute tun. Wer wird mich dahin erlösen? Gott ist es, der mich erlöst aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Darum sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllet wurde, in Galater 4, damit er uns erlöste. Der Apostel Paulus will also darstellen, dass du dich nicht verlassen sollst auf deinen äußeren Menschen, dass du dich nicht verlassen darfst auf deine Fähigkeiten. Sie werden dich betrügen. Das Gute, was du willst, von dir aus, wirst du nicht erfüllen. Du wirst das Böse tun. Darum verlass dich auf den lebendigen Gott. Glaube und vertraue einfach ihm. Jesus Christus ist die Vollkommenheit. Er ist der Vollender dessen, was wir nicht vollenden konnten bei aller Mühe. Die Schwester von dem Bibelübersetzer Schlachter hat ein wunderbares Lied gedichtet. Elise Schlachter, sie war die Schwester des Pfarrers Franz Eugen Schlachter in Biel. Und sie hatte gemerkt in ihrem Glaubensleben, sie war auch Lehrerin, sie unterrichtete Kinder, sie nahm sich besonders der Behinderten an. In ihrem Vermögen steckt es nicht, sie braucht die Zuwendung des lebendigen Gottes, um was Gutes zu tun. Und wir kennen dieses Lied, steht auch in unserem Liederbuch. Da schrieb sie, dich erfasse ich, o Herr Jesu, du nur sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen. Seele, Geist und Leib sind dein. Dich erfasse ich, und dann der Refrain jeweils, nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg, nicht das Verlassen auf die eigenen Möglichkeiten. Damit können wir nicht vor Gott bestehen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann schrieb sie auch weiter, Sonne, die vom Kreuz her niederleuchtet, stets auf meinen Pfad. So kann ich nicht mehr abirren, denn mich leitet seine Gnade. Denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan, denn nur der Glaubensweg ist sicher, der ist unerreichbar für den Feind. Strahlend hell vom Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Dieser Kampf, der hier beschrieben wird in Römer 7, soll sein Ende durch den Glauben finden, nicht durch Umerziehung des eigenen Lebens. Vergebliche Mühe. Ewigkeitssonntag heißt ja, wir wollen an zu dieser gewissen Zeit, die uns dann gesteckt ist, rein, vollkommen und sauber aufsteigen zu dem lebendigen Gott, indem wir ihm glauben und dem Werk, das er in Jesus Christus für uns getan hat. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Gott allein in Jesus erlöst uns von diesem Druck des Kummers und der Sünde. Keiner kann sich selbst erlösen. Wir fragen uns, was ist denn nun der Glaube, wenn wir dieser anderen Kreatur, von der Luther auch schrieb, diese zwei Wesen, die wir mit uns tragen, einmal nach dem Fleisch und einmal nach dem Geist, wie äußert sich denn dieser Glaube? Glaube heißt doch, es ist das absolute Vertrauen in die Gnade Gottes, die er geoffenbart hat in Jesus Christus. Verlässt du dich auf dich oder auf diese Gnade? Glaube heißt doch, ich bin erlöst durch des Lammes Blut von Tod und Sünde. Glaube heißt doch, vor Gottes Angesicht habe ich keine Sünde mehr. Ich bin frei davon. Glaube heißt doch, ich bin vollkommen. Ich brauche mich nicht zu beschäftigen mit meinen Begrenzungen. Gott in Jesus Christus hat sie unter seine Führung genommen. Der Apostel Paulus schrieb auch, es ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Widerspricht sich das nicht mit dem Wort, was wir vorher gelesen haben, wo er sagt, ja, es ist so viel Verdammliches an mir in meinem Fleisch. Und nun sagt er, nein, es ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Denn sie leben nicht oder achten nicht auf die Vergänglichkeit ihres Leibes, sondern auf das, was unvergänglich ist, im Heiligen Geist, das Gesetz des Geistes, so sagt er, hat mich frei gemacht von diesem Gesetz des Leibes, der Sünde und des Todes. Damit sagt er nicht, dass ein Christ nicht mehr sündigen kann. Ja, das Gesetz des Leibes, des Fleisches, der Sünde und des Todes steckt in ihm nach wie vor. Aber er beruft sich im Glauben auf das Gesetz des Geistes, auf das, was Gott in Jesus getan hat. Glaube heißt doch, ich vertraue den Zusagen der Erlösung durch Jesus Christus in allen Stücken, jeden Tag aufs Neue. Glaube heißt doch, ich vertraue auf das, was Jesus sagt, wenn ich mein Leben ihm unterstelle, dann werde ich in Ewigkeit die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater gewinnen. Glaube heißt doch, ich darf mich jeden Tag beugen unter seine gewaltige Hand und bekennen, dass ich nach dem Gesetz der Sünde in meinem Fleisch vieles falsch gemacht habe. Aber ich vertraue auf die Vergebung und ich vertraue auf die Vollkommenheit, die Jesus Christus ans Licht gebracht hat. Ich habe gelesen von einer Zeit der Erweckung, wo auch ein gläubiger Fabrikant erweckt worden ist. Er hatte einen Vorarbeiter in seiner Firma, der auch angerührt worden war von dieser Erweckung. Aber er fand trotzdem keinen Frieden in der Seele, weil er immer auf sich schaute. Ich bin noch nicht vollkommen, ich mache immer noch so viel falsch. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt das Gute zu tun, jetzt mache ich wieder das Schlechte. Und was tat dieser fromme Fabrikant? Er merkte, welche Unruhe in dem Herzen seines Vorarbeiters, seines Aufsehers dort ist. Und er machte Folgendes. Er schrieb einen Zettel und sagte, ich bitte, dass Sie morgen um 6 Uhr zu mir kommen. Der Vorarbeiter empfing diesen Brief und er ging darauf ein. Er stand morgens um 6 Uhr dann vor seinem Chef. So, sagt der Chef, Sie haben mir also geglaubt, dass das stimmt und was ich dort schreibe, haben Sie mir geglaubt. Sie haben vertraut, dass das richtig ist und Sie sind hier zu mir gekommen. Nun, sagt er, jetzt lege ich Ihnen einen anderen Brief vor, den jemand, der viel mehr Vertrauen verdient, unter viel größerem Ernst an Sie gerichtet ist, und legte ihm einen Zettel vor mit einigen Bibelstellen der Verheißungen. Dieser Vorarbeiter nahm diesen Zettel dann in die Hand, diesen Brief, und las langsam: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Als er das las, es war wieder ein Brief, da zitterten seine Lippen, seine Augen füllten sich mit Tränen, und dann rief er freudig aus: Ich sehe es, ich sehe es. Ich habe das also nur ebenso zu glauben, wie ich das glaubte, was Sie mir geschrieben haben. Dann hat er es begriffen. Glaube ist das Geheimnis. Wir glauben das, was in einem Brief eines Menschen steht, reagieren darauf. Vielmehr sollten wir glauben, was in dem Brief Gottes steht, und darauf reagieren. Nicht auf uns selbst schauen, auf unsere Begrenzungen, auf das, was gegen das Wort Gottes steht, sondern auf den Brief Gottes hören, dass er sagt: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das möge der Herr doch schenken, so dass wir auf der einen Seite nicht den elenden Menschen verleugnen und so tun, als ob wir vollkommen wären. Der Mensch, der Elende, bleibt elend. Aber die Seele ist erlöst in Jesus Christus und wir haben berechtigte Hoffnung, vor dem Herrn, dem Schöpfer aller Dinge, stehen zu dürfen, ohne Flecken und Runzel, frei von allem, was uns von ihm trennte. Wer so lebt im Glauben, der ist gelöst vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dieser darf ein fröhliches Gotteskind sein. Darum können wir mit Paulus dann sagen: Gott sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns den Weg zum ewigen Leben freigemacht. Also schau nicht auf dich selbst, sondern schau auf deinen Heiland und ziehe fröhlich die Glaubensstraße, denn er hat dich vollkommen gemacht. Amen.